Der Zahn-Podcast, präsentiert von Bald mit Dr. Anja Geißler.
Herzlich willkommen zum Zahn-Podcast von Bald. Ich habe heute zwei Gesprächspartner mitgebracht. Das ist einmal der Alexander. Hallo Alex.
Hallo Anja.
Und das ist die Katharina Reck-Henrich, eine liebe Kollegin von mir.
Hallo Anne.
Es geht heute um vielleicht ein Randthema für viele, aber für uns ein ganz wichtiges Thema. Es geht um die Quantität und die Qualität in der Zahnmedizin. Es geht uns in unserem Dreier-Talk um Perspektiven an einem Tisch, wo Zahnarzt, Zahnärztin, Zahntechniker und ich als Gastgeber einfach Antworten suchen, Fragen beantworten für uns selber und auch, was gute Zahnmedizin eigentlich wert ist. Alex, vielleicht stellst du dich mal vor.
Ja, mein Name ist Alexander Oppermann. Ich bin 33 Jahre jung, bin seit 2018 Zahntechnikermeister, habe in mehreren spezialisierten kleinen Dentallaboren bisher Erfahrungen sammeln dürfen und bin aktuell im Praxislabor bei der Katharina angestellt und freue mich, dass ich heute meine Erfahrungen ein bisschen mit einbringen darf.
Wir uns auch. Und Katharina?
Ich bin Katharina Reck-Henrich, ich bin Zahnärztin und bin seit inzwischen 36 Jahren in München niedergelassen. Habe also insofern, weil wir wollen ja heute auch noch über die Digitalisierung sprechen, habe also sowohl oder komme aus der Analogie, ich lässt da mal rum und sage mal, ich bin das analoge Girl in der digitalen Welt und habe so den Switch von der Analogie zur Digitalisierung miterlebt.
Es geht uns darum, wie ihr jetzt persönlich den Wandel in der Zahnmedizin und in der Zahntechnik erlebt und was sich in eurer Karriere am stärksten verändert. Alex, du hast vorzeitig angefangen, deine Ausbildung zu machen. Was hat sich im Zuge dieser 13 Jahre, die es jetzt schon sind, verändert für dich?
Ich bin nach dem Erlernen der Grundlagen sofort in die digitalen Prozesse mit eingestiegen. Damals war es, ich nenne es mal, die erste Revolution im Handwerk, als wir wirklich komplett vom Analogen in die digitale Fertigung geswitcht sind.
Da würde ich ganz gerne kurz unterbrechen für unsere Zuhörer. Analog bedeutet ja immer noch Abdruck nehmen und analog bestimmte Sachen umsetzen.
Ich habe wirklich die Sonde und die Modellierwerkzeuge gegen die Computermaus eingetauscht, vielseitig.
Ja, sehr gut.
Habe da den Beginn direkt mitverfolgt und immer im stetigen Entwicklungsprozess dazulernen dürfen.
Katharina, wie war das für dich?
Ja, ich bin, glaube ich, hier noch so der Dinosaurier. Ich bin nach wie vor hybrid unterwegs. Ich mache bei meinen Patienten immer noch die Abformungen im Mund, die dann aber letztendlich, es wird noch ein Originalmodell hergestellt, was dann aber eingescannt wird und dann digital weiter verarbeitet wird.
Gab es für dich einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt dreht sich etwas grundlegend?
Ja, mit den ganzen Frästechniken, das ist ja hier auch was man an dieser Stelle noch alle beenden muss. Ich komme aus der Ära, es wurden Goldgusskronen eingesetzt, weil es geht ja immer um die Verbindung Zahntechnik zu der Zahnmedizin. Wir reden von dem, was wir dann quasi zugeliefert bekommen, wo wir Unterlagen an den Zahntechniker liefern und dann Unterlagen von dem Zahntechniker wieder an uns gehen. Und das war halt in den größten Zeitraum, den ich Zahnmedizin mache, eben in den 36 Jahren, war es immer so, dass wir eine Abformung gemacht haben. Es wurde ein Gipsmodell hergestellt. Auf diesem Gipsmodell wurde dann letztendlich der präparierte Stumpf in irgendeiner Form vom Zahntechniker benutzt und ja, dann in der Regel so, dass mit Wachs eine entsprechende Krone geformt wurde, wirklich alles in kleinster Handarbeit, so war das damals noch. Und dann wurde das Ganze gegossen, auch solche Dinge gibt es so in der Form eigentlich nicht mehr. Und jetzt haben wir eben auch im Labor diese ganzen Prozesse digitalisiert. Und es wird nicht mehr aufgewachsen, sondern es wird am Computer, weil die Modelle, selbst wenn sie so wie von mir noch original hergestellt werden, dann werden die Modelle aber im Computer gescannt,
genau,
und werden dann eben entsprechend anders bearbeitet, sodass wir aus einem Grundrohling ein neues Werkstück herstellen können. Das wird gefräst und wird dann noch weiter verarbeitet.
Genau. Also ich würde sagen, momentan fahren die meisten Dentallabore noch eine Mischform aus digital und analog, weil zur Gesamtheit gehört, dass beide Techniken ihre Vor- und Nachteile haben und wir versuchen natürlich, uns jeweils die Vorteile von beiden Methoden zu eigen zu machen, um das bestmögliche Outcome für den Patienten zu erzielen. Wobei es jetzt natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man dann die Sonde gegen die Maus tauscht, vieles am PC funktioniert, ja, und wir somit die arbeitsvorbereitenden Maßnahmen abkürzen können und uns schneller den Details widmen können, die am Ende den Zahnersatz maximal individuell für den Patienten gestalten.
Die Frage stellt sich ja, ob die digitale Präzision, wie wir sie jetzt so anwenden, automatisch die bessere Präzision ist und ob der Scan wirklich das handwerkliche Gefühl, was du natürlich auch erlernt hast, ersetzen kann.
Ich würde es nicht pauschal so sagen, dass es definitiv besser ist. Wir sind in Deutschland auf einem extrem hohen Niveau, also möchte da niemand seine Kompetenzen absprechen, keinem Altmeister, die wissen definitiv alle, was sie tun. Es ist eher so, dass ich sage, die Vorteile liegen drin, dass man die Prozesse optimieren kann.
Ja.
Dass vor allem die Reproduzierbarkeit eine riesengroße Rolle spielt. Jetzt ein bisschen ein Insider, aber jeder Zahntechniker, der mal einen Fehlguss hatte, stelle ich die Arbeit neu, die Maschine fräst es für mich und ich fange da wieder an. Wo ich auch gehört habe, falls mal ein Fehler passieren sollte.
Das ist schon vereinfacht, ja.
Mit diesen großen Erleichterungen.
Katharina Woja, wurde viel Zeit investiert für Einproben und für Feinabstimmungen und für Kommunikation zwischen Labor und Praxis. Fehlt uns das heute? Haben wir das noch?
Also ich war immer in der glücklichen Situation, dass ich ein Labor so zur Hand hatte oder so nah an mir dran hatte, ja, dass wir das eigentlich immer direkt am Patienten abstimmen konnten. Und das ist natürlich, also diese Synergie, die muss man irgendwo kriegen zwischen Labor und Zahnarzt, um das optimal zu machen oder das Ergebnis optimal hinzukriegen. Und da reden wir natürlich schon über die High-End-Dinge. Wenn man sich in dem Bereich bewegt, dann braucht man eigentlich diese Medien in irgendeiner Form. Egal wie auch immer.
Genau, wenn es schafft, das sieht das ja aus. Jetzt der Patient dann mal ins Labor gehen muss, in Anführungsstrichen.
Richtig. Um da doch nochmal angeschaut zu werden oder ob der Techniker direkt, wie hier jetzt bei uns in der Praxis sitzt und sich dann aber eben den Patienten direkt anschauen kann. Das macht natürlich schon die Dinge sehr viel leichter.
Also es macht schon das Ganze wertvoller, wenn man eine gewisse räumliche Nähe hat. Und ich kann nur von mir sprechen, meine Patienten gehen diesen Weg gerne, auch wenn es ein bisschen eine Distanz ist von den unterschiedlichen Ortsteilen hier in München. Aber jeder, der eine hochqualitative Arbeit möchte, mit der natürlich sehr, sehr lange auch sich zeigen will, scheut nicht den Weg dorthin. Das macht wahnsinnig viel aus, wenn der Techniker direkt drauf schauen kann, wenn wir vorher das alles nur mal genau abstimmen können. Das ist die Kommunikation. Für mich sind das böhmische Dörfer, diese ganze Digitalisierung. Ich mache meinen Scan und die Frage ist, braucht man überhaupt noch handwerkliche Fähigkeiten, wenn wir voll digital sind, oder ist es nicht mehr der Fall?
Doch, absolut. Wir erleben, glaube ich, gerade die beste Zeit für das Zahntechnikerhandwerk.
Schön.
Weil wir noch das bestehende Wissen der vorherigen Generation, ja, haben und eben jetzt all diese technischen Möglichkeiten. Das wird sich durch Digitalisierung und zunehmenden Einsatz von KI schon ein bisschen verschieben. Der Zahntechnikermeister wird wahrscheinlich am Ende des Tages eher noch mehr in die Qualitätskontrolle übergehen. Prozesse werden wahrscheinlich weiter digitalisiert und wir müssen aber das Fachwissen einbringen, zu beurteilen, ist es jetzt das bestmögliche Ergebnis für den Patienten, was uns jetzt die Technik vorgibt.
Genau, richtig.
Und darum geht's am Ende. Da sind wir, so weit sind wir aktuell noch nicht. Jetzt sind wir gerade so in der Phase, wo wir die Schritte, die wir vorher nochmal gemacht haben, so vom analog durchgeführt haben, digital durchführen. Ja. Also wir arbeiten handwerklich am Computer und diese Transformation wird sich schon noch fortführen. Aber wie gesagt, gerade mit den besten technischen Möglichkeiten und Unterstützungen, die wir nur uns vorstellen können.
Gute Assoziation eigentlich. Wir arbeiten handwerklich am Computer und wollen wir vom Computer reden und Digitalisierung, dann reden wir natürlich auch über Kosten. Dann reden wir über Qualität und nicht über Quantität. Dann reden wir über Effizienz. Dann reden wir über das Preis-Qualitäts-Verhältnis. Und da stellt sich immer die Frage, Mediamarkt, Geiz ist geil, oder? Hat dieses Denken die Zahnmedizin erreicht? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Katharina, wie siehst du das?
Jo, wer ist dafür verantwortlich? Ist ein wirklich weites Feld. Du erwähntest gerade diesen wunderbaren Werbeslogan einer großen Technikkette. Ich glaube schon, das ist etwas, was sich leider in den vergangenen beiden Jahrzehnten ziemlich implementiert hat im Kopf der Leute. Und ja, es ist in der Zahnmedizin auch angekommen, ja, das würde ich schon so sehen. Es ist immer die Frage, nicht alles, was jetzt preisgünstiger ist, wobei ich rede jetzt eben nicht von billig. Und bei Geiz ist geil, fällt mir natürlich schon mal ein bisschen billig. Ja. Und billig, also ich sage immer, ich bin nicht reich genug, mir billig leisten zu können, weil das ist meist hinten raus.
Gut, Vergleichproblem,
richtig, ja. Sicherlich ist es angekommen und wie vielleicht auch unsere Gesellschaft sich heutzutage ein bisschen auseinandersplittet, haben wir einfach High-End-Produkte und wir haben das, was doch etwas zackiger hergestellt werden muss. Und natürlich hilft da die Digitalisierung auf der einen Seite auch, weil sie nämlich, aber da kann der Alex viel besser was zu sagen, weil sie Zeit schenkt im Grunde für andere Dinge. Ja, also wenn ich etwas digitalisieren kann, dann habe ich diese freie Zeit, die ich mir dadurch wirklich schaffe, um andere Dinge damit zu tun.
Aber es ist natürlich High-End-Technik, die Geld kostet, die einfach eingekauft werden muss, die gepflegt werden muss von der Software, von der Wartung, von allem, was dazugehört. Und das vergisst man ja immer gerne. Und die Frage ist, kann man heute noch gute Zahnmedizin, gute Zahntechnik machen unter dem komplett wirtschaftlichen Druck? Und der lastet ja auf beiden Berufsgruppen. Ich meine, jetzt sind wir Zahnärzte diejenigen, die in der Endkette stehen. Du stehst in der Mitte, du wirst das gar nicht so mitbekommen. Aber wir sehen natürlich auch schon, wenn Patienten sich den Behandlungsplan anschauen und sich die Endsumme ansehen und sagen, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass auf der anderen Seite aber, und das muss man immer wieder sagen, du wirst mir zustimmen, Katharina, dass mindestens 50-60% zahntechnische Leistung sind, das wird immer so ein wenig vergessen.
Ja, ist absolut nachvollziehbar. Also Labore existieren in verschiedenen Größen. Jeder muss sich auch ein bisschen anders strategisch aufstellen. Wir konkurrieren natürlich in der globalisierten Welt auch noch nicht nur im innerdeutschen Markt, sondern auch noch mit Auslandszahnersatz etc. Wir können es uns eigentlich nicht leisten, schlechte Qualität anzubieten, weil es geht nichts über Qualität jetzt hier am Ende immer durchsetzen. Und also dafür stehe ich einfach ein, sonst könnten wir uns also die ganze Diskussion eigentlich sparen, denken, so sehen wir es alle. Und durch die Technologie, durch den Fortschritt, das ist natürlich alles mit hohen Maschinenkosten verbunden. Das sehen natürlich die Patienten erstmal nicht, was für ein ungeheurer Einsatz eigentlich hinter so einer ganz kleinen Krone am Ende des Tages steht. Die Materialien werden immer besser. Da steht natürlich auch noch Entwicklung und Forschung dahinter.
Genau.
Der Einkauf ist natürlich auch so eine Sache. Die Industrie bietet uns da super Produkte an, die natürlich aber auch einen gewissen Einkaufspreis haben. Wir gehen leider nicht nur an den Schrank und holen da den fertigen Zahn raus, sondern in dieser ganzen Fertigungskette, da stecken mehrere Positionen, die sich am Ende summieren.
Mich interessiert aber nun, an welcher Stelle der Behandlungskette es zu der größten Qualitätsdifferenz kommt und ob wir das oder speziell du das dem Patienten ausreichend kommunizierst. Das betrifft ja die Möglichkeiten, die wir haben.
Letztendlich sage ich mal, ich bin oder in meiner Praxis lebe von Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja,
und da wissen die Leute schon viele Dinge vorher. Die kommen in der Regel schon mit einer gewissen Erwartungshaltung und vorgebrieft bei mir an. Kann ich natürlich sagen, möchten Sie das Kleid von der Stange? Ja, dann möchten Sie das andere, wobei ich einfach dann immer sage, ich kann nur eine Art der Zahnmedizin.
Ja, richtig.
Und diese eine Art der Zahnmedizin kostet Ihre Zeit und damit meine Zeit kostet eben einfach auch Geld, weil unsere Mitarbeiter wollen bezahlt werden.
Ja.
Und so ist das dann. Und wer das letztendlich dann bezahlt, ob das dann eine private Versicherung zahlt oder eine Zusatzversicherung zahlt oder die gesetzliche Krankenversicherung zahlt, das ist mir am Ende des Tages egal. Da sage ich halt wirklich, gut, da geht es mir einfach ein bisschen leichter, weil ich schon länger im Beruf bin, dass ich sagen kann, man ist so etabliert, dass einfach die Leute mit einer gewissen Erwartungshaltung kommen. Und ich meine, ich bin gutachterliche Kollegin von dir, Anja, da erwarten die Leute jetzt nicht, dass es ein großes Zahnzentrum ist, was Abschmierdienst macht. Ich sag's jetzt mal ganz platt.
Aber ich komme immer auf den Punkt und sage, ein guter Schreiner, der maßgefertigte Möbel herstellt, der wird als Handwerker mit Stolz wahrgenommen. Das ist immer so unser Anliegen. Warum gelingt das eigentlich in der Zahntechnik so selten, Alex? Warum können die Zahntechniker sein, stolz darauf, hohe Qualität zu liefern?
Ich bin sehr stolz, Zahntechniker sein zu dürfen, muss ich sagen.
Gut, Schluss
auch. das größte Lob, das Lächeln des Patienten am Ende zu sehen, das darf sich, denke ich, auch am Ende des Tages jeder wert sein.
Große Dankbarkeit, genau.
Katharina, gibt es Qualitätsniveaus, bei denen du persönlich eine rote Linie ziehst und wo du sagst, das mache ich nicht?
Also die Frage zielt jetzt darauf ab, das würde ich dann so nicht einsetzen.
Genau.
Wenn ich sowas kriegen würde, gut, jetzt ab da wieder bisher hatte ich immer Glück, sowas musste ich eigentlich noch nie sagen, dass ich das nie mache. Jetzt aus der Gutachterei vielleicht nochmal kommen, da haben wir ganz klare Qualitätskriterien. Nehmen wir das Beispiel der Krone, das ist also etwas, was den gesamten Zahn schützt, bis zum Zahnfleischstand ran.
Ja.
Soll gerade an Zahnfleisch enden, möglichst nicht zu weit unter das Zahnfleisch gehen müssen. Und da wird einfach geschaut, ist der Rand wirklich dicht? Das heißt, man kann mit einer Sonde fühlen, wie fühlt sich der Rand an? Ist der Rand dicht? Ich kann es auf einem Röntgenbild, allerdings ja auch nur zweidimensional beurteilen. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Und eine Krone sollte zum Beispiel Kontakt zum jeweiligen Nachbarzahn haben. Und wenn ich eine Krone bekomme, und da haben wir manchmal auch schon mal was erlebt, dass man einen daran Kontaktpunkt, das ist so der Klassiker, was machen musste, weil entweder, also wenn der Kontaktpunkt zu streng ist, dann lässt er sich einfacher wegpolieren an der Krone.
Ja.
Wenn er aber fehlt, dann kommt der Alex ins Schwitzen, weil dann muss der Kontaktpunkt aufgebrannt werden, was immer bedeutet, das dauert dann einfach etwas länger für den Patienten.
Und wenn du an dem Kontaktpunkt nichts arbeiten würdest, dann hätte der Patient bis abends sein ganzes Frühstück im Zwischenraum. Das muss man auch sagen.
Absolut.
Also wäre das Push.
Du hast mich nach den roten Linien gefragt. Das wäre für mich die rote Linie. Also dass eine Krone irgendwo, oder dass die Krone unten der Rand, dass der zu kurz ist. Also wie gesagt, der Randschluss muss passen und Kontakte zum jeweiligen Nachbarzahn müssen da sein.
Genau. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was viele unserer Zuhörer wahrscheinlich beschäftigt. Zahnärztliche, zahntechnische Leistungen, Inland versus Ausland. Und die Frage ist immer die Erfahrung mit Auslandslaboren direkt oder über Patientenfälle. Habt ihr beide das schon erlebt?
Ja, also meistens kommt so ein Fall dann vor, wenn es um Reparaturen oder Instandhaltung geht. Der Zahnersatz wurde ja mehrere tausend Kilometer im Ausland gefertigt. Die Nachsorge soll dann in Deutschland passieren. Und dann stehen wir vor der großen Frage, was wurde überhaupt an Material verbaut? Wir bekommen das Problem mit der Gewährleistung, wenn wir die Reparatur durchführen. Da zieht sich natürlich im Anschluss auch eventuell ein ganz schöner Rattenschwanz hinterher. Kann im Zweifel fast ohne Boden sein. Deswegen nehmen wir es ungern an, sage ich, wie es ist.
Und was kann ein deutsches Inlandslabor, was ein Auslandslabor strukturell überhaupt nicht leisten kann?
Strukturell ist vielleicht streng. Ich möchte den Auslandszahnersatz nicht pauschal verurteilen. Es gibt sehr gute Zahntechniker auch im europäischen Ausland und sagen mal auch in den Emiraten und so weiter. Aber da ist natürlich auch die Kostenfrage dann vom Tisch, weil guter Zahnersatz kostet international gutes Geld. Die Ersparnis, die man eventuell im Ausland gewinnt, bezahlt man dann am Ende mit der Qualität oder im schlimmsten Fall mit seiner Gesundheit.
Der Zahngesundheit in dem Fall.
Genau.
Katharina, wer haftet, wenn eine im Ausland gefertigte Arbeit versagt? Und wie löst sich das in der Praxis auf? Kennst du das als Gutachter?
Ja, du musst mal jetzt wieder unterscheiden. Was ist das für ein Patient? Wir gehen jetzt mal davon aus, ja, jemand, der bei der gesetzlichen Versicherung versichert ist.
Ja.
Und wo auch die gesetzliche Versicherung diesen Auslandszahnersatz gezahlt hat. Und dann wird es natürlich schon wirklich haarig. Letztendlich, sage ich mal, muss die Versicherung irgendwo zusehen, wie sie es dann wieder um die Kurve kriegt. Da muss ich leider auch sagen, dass ich in der Zeit, als ich Kassengutachten gemacht habe, nicht wenig Auslandszahnersatz gesehen habe, der einfach ja letztendlich sofort wieder rausgehört. Und wir haben ja auch nicht wenig Krankenkassen in Deutschland, die inzwischen ihre Versicherten ganz frank und frei darauf hinweisen, dass sie ja den Zahnersatz auch im Ausland sich machen lassen können.
Bewusst, genau.
Letztendlich geht es auf Kosten der gesamten Versicherten. Ja, so muss man es mal sehen, weil letztendlich zahlt im Zweifel die Krankenkasse ja nochmal. Weil ich glaube nicht, dass sie in vielen Fällen diese Gelder wieder aus dem Ausland irgendwo eintreiben können. Sie werden es sicher nicht versuchen. Also europäisches Ausland denke ich schon, dass sie über die Rahmenverträge auch zusehen werden, dass sie sich diese Gelder wiederholen von den entsprechenden Ärzten her da.
Wie sieht es aus, wenn ein Patient privat bei der privaten Krankenversicherung versichert ist?
Ja, wenn es da wirklich so ist, dass irgendetwas eingesetzt wurde, egal wo es jetzt herkommt, was dem Patienten in irgendeiner Form nicht taugt, wo dann auch natürlich mal festgestellt werden muss, ist es ein subjektives Problem oder ist es ein objektivierbares Problem, dann ist es bei demjenigen so, da gibt es keine zweijährige Gewährleistung, die wir für auch letztendlich den Zahnersatz sehen. Wir nehmen ja quasi die Zahnärzte auch die Haftung nach außen hin für den Zahnersatz. Das gibt's nicht. Das heißt, wenn es da wirklich zu ernsthaften Problemen kommt, dann ist der nächste Schritt eigentlich das Gericht.
Worauf steuern wir hin in den nächsten 10 Jahren in der Zahntechnik, in der Zahnheilkunde? Wie siehst du das?
Die Digitalisierung wird sich fortsetzen. KI wird definitiv eine Rolle spielen.
Ja.
Ich habe nicht die Angst, dass wir durch KI ersetzt werden. Dafür ist das Handwerk noch zu vordergründig. Auch unser Wissen ist nicht ersetzbar in der Hinsicht. Es geht doch mehr in die Richtung Qualitätsmanagement wahrscheinlich.
Ja.
Und die Möglichkeiten, die sich noch anschließend ergeben, was auch heute schon Stand der Dinge ist, noch kompletteren digitalen Patienten zu erstellen und Einbeziehung von noch mehr ganzheitlicher Medizin, vielleicht auch noch interdisziplinärer zu werden, Gesichtsscans mit einzubringen.
Das ist eine tolle Sache.
Ja. Daten aus Röntgenbildern, Informationen, um mehr vorauszuplanen und nicht am Ende Fehler ausmerzen
zu müssen. Ja, sehr gut. Was ich sehr spannend finde, wenn ich mir jetzt mal so mein zahnärztliches Leben anschaue, Nian, gucke, wie viele verschiedene Entwicklungen wir schon so hatten.
Ja.
Dann muss man sagen, wir hatten erst eine Entwicklung, wo es immer nur darum ging, irgendwelche Dinge qualitativ besser zu machen. Inzwischen leben wir in Zeiten, wo wir Ressourcen schonen müssen, wo wir irgendwie möglichst den gleichen Erfolg oder das gleiche Ergebnis herstellen müssen, aber schneller und effizienter und möglichst kostengünstiger dahin kommen sollen. Das ist erstmal sowas, wo jemand wie ich zuckt und sich denkt, meine Güte, wie war das doch schön, als wir früher so aus dem Vollen schöpfen konnten.
Mhm.
Umgekehrt muss man aber sagen, da hilft uns natürlich die Digitalisierung und vielleicht zum Teil auch in Zukunft die KI sehr weiter,
ja.
Weil man nämlich auch da feststellen kann, dass wir immer mehr dazu kommen, dass wir immer näher an der Natur bleiben. Das heißt, wir kommen über diese ganzen Dinge, was du jetzt gerade schon gesagt hast, Alex, dahin, dass wir irgendwann wahrscheinlich mal in der Lage sind, vorher schon zu sagen, wie soll das eigentlich aussehen? Wenn wir jetzt schon sagen, wir scannen vorher Wurzelformen ein, um bestimmte Dinge dann genau so da wieder hinzukriegen und. Und ich glaube schon, dass diese Entwicklung rasant fortschreiten wird. Und das wiederum ist dann sowas, was mich auch total fasziniert, wo ich denke, Gott, wie spannend, wo wir da wohl dann irgendwann in 10 Jahren mal sein werden.
Ja.
Und wie gesagt, ich glaube, dass das exponentiell schnell gehen wird. Und das ist natürlich super. Das wird dann sicherlich, da muss man das der Wermutstropfen, nicht für nichts zu haben sein. Wir sprachen ja schon drüber, dass preiswert nicht billig ist.
Ja.
Das wird nicht gehen, aber ich glaube, das ist eine ganz spannende Entwicklung.
Ja.
Und wenn es uns gelingt, das Wissen, was wir im Moment noch aus den analogen Generationen, und da gehört der Alex, als obwohl ein junger Wilder ist, irgendwie auch noch mit dazu, weil der hat es dann noch miterleben will. Wenn wir das schaffen, dass wir das irgendwo auch in die Digitalisierung noch mit reinbringen können und damit einbauen, dann glaube ich, sind die Tore offen für alles Mögliche,
was wir uns heutzutage noch gar nicht vorstellen können.
Understatement, richtig.
Worauf man sich sicher auch noch freuen darf, ist, dass auch die Werkstoffkunde nicht stehen bleibt. Wir nähern uns auch mit den Materialien immer weiter den natürlichen Zahn an. Kleiner Fachbegriff erklärt Transluzenz, sprich die Lichtdurchlässigkeit der Materialien nähert sich immer weiter den natürlichen Zähnen an. Die Härten sind verträglicher im Bereich, also zahnschonender. Wir gehen in die Richtung, wir schonen das Restgebiss. Die Farbverläufe in den Keramiken sind mittlerweile auch schon mehrschichtig wie im natürlichen Zahn. Es ist nicht mehr einfarbig weiß. Da gibt es auf jeden Fall auch noch positive Ausblicke.
Katharina, jetzt haben wir uns ja vorher schon unterhalten, Alex, über die Veränderungen, die jetzt im Gesundheitswesen anstehen, vor allem das Beitragsstabilisierungsgesetz. Ich glaube, du hast dich damit relativ gut befasst. Kannst du uns ganz kurz erzählen, was das für die Patienten bedeutet?
Also du hast den sperrigen Namen so wunderbar ausgesprochen. Dann muss ich das nicht mehr tun. Das ist mir sehr echt, weil das finde ich immer furchtbar, diese Gesetzestexte. Also das Problem ist, dass letztendlich einfach ganz kurz zusammengefasst der Patient, der gesetzlich versicherte Patient, wenn dieses Gesetz so durchkommt, einfach wieder mal noch mehr selber zahlen muss.
Ja.
Was bedeutet, dass viele dann immer denken, das liegt an uns, also an den Zahnärzten, an den Zahntechnikern. Nein, bei uns bleibt überhaupt nicht mehr hängen, sondern es ist einfach so, dass trotzdem sie ja eigentlich sehr große Erfolge mit der Prophylaxe erzielt haben. Ja, also diese Lex, es gibt immer so große statistische Untersuchungen, wo man guckt, wie ist die Zahngesundheit deutlich nach oben gegangen. Ja, richtig. Also sie haben damit super Erfolge erzielt und trotzdem wurde einfach mal wieder radikal rasennähermäßig von oben niedergebügelt, was letztendlich für sich für den Patienten dann so auswirkt, dass er nach Durchkommen dieses Gesetzes noch mehr, also der eigene Anteil des Patienten einfach noch höher sein wird.
Ja. Ich kenne wenige andere Gewerke, die zu einem vorveranschlagten Festpreis erstmal ihre Arbeit machen und dann versuchen, kostendeckend zu bleiben, sondern die Regel ist, man fertigt die bestmögliche Arbeit an und erstellt dann die Kosten und dann entsteht eine Rechnung. Ich würde es vielleicht nochmal von der anderen Seite angehen. Man könnte vielleicht mal auch drüber nachdenken, so der Gesetzestext der Regelversorgung für die Einzelkrone lautet aktuell gegossene metallische Krone. Das ist nicht mehr ganz der Stand der Technik. Da würde die Digitalisierung uns auch einiges erleichtern, wenn wir einfach sagen, es darf auch eine gefräste, monolithische Krone sein aus vielleicht einem nicht so anspruchsvollen keramischen Material.
Ja, also zusammenfassend wäre eigentlich zu sagen, dass durch diese professionelle Zahnreinigung, das regelmäßige Recall, wir eigentlich dafür gesorgt haben in den letzten Jahren, dass uns jetzt diese, sagen wir mal, die Zahnerhaltung auf den Fuß fällt und das auch wieder rausfällt, weil wir dafür gesorgt haben, dass die Mundgesundheit sehr, sehr hochgehypt wird und wir viel gut erhaltene Zähne haben und gut erhaltene Gebisse und damit natürlich auch jetzt trotzdem in die Reduktion mitfallen. Und das darf man nicht unterschätzen, muss man auch immer wieder erwähnen. Ja, wir haben heute relativ viel Themen gehabt. Es geht um die Visibilität der Zahntechnik. Ganz wichtig, was für ein toller Beruf das ist. Die Zahntechnik macht die Qualität der Zahnbehandlung aus. Und wir wollen uns, oder ich möchte mich bedanken bei Alex. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, liebe Anja. Danke, dass ich heute dabei sein durfte und dass du der Zahntechnik eine Bühne gegeben hast.
Ganz wichtig. Katharina, danke schön für deine guten Beiträge.
Vielen herzlichen Dank. Es ist mir immer eine Freude, da hier und teilzunehmen.
Das war der Zahnpodcast von Byte. Qualität, Quantität in der Zahnheilkunde. Es geht um Zahntechnik, Digitalisierung, Visionen, die wir haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns Kommentare schickt. Wir sind auf allen Plattformen zu finden. YouTube, Spotify, Apple Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Dr. Anja Geißler.